Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um. Uns, Forschende und Studierende derselben Fakultät, und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Die letzten Podcast-Gespräche haben uns nach Israel, Indien und dann wieder in die Schweiz geführt. Und heute geht der Fokus nach Ghana, und zwar mit Isaac Osei-Tutu, Wirtschaftsethiker, katholischer Theologe und vor allem frisch gebackener Preisträger des Society for Business Ethics Founders Award. Herzlichen Glückwunsch, Isaac.
Vielen Dank, Dorothea.
Wann warst du selbst eigentlich das letzte Mal in Ghana?
In Ghana war ich zum letzten Mal 2019.
Und wenn du an Ghana denkst, welche drei Worte fallen dir ein?
Sonne, Freude, Erleichterung.
Sonne, Freude, kann ich mir lebhaft vorstellen. Warum denn Erleichterung?
Ja, weil ich denke, ich bin ein Typ, der immer wieder Abwechslung braucht. Also ich muss raus. Und wenn mir diese Abwechslung fehlt, dann geht mir langsam der Geist raus. Und deswegen habe ich große Freude, wenn ich in Ghana bin, dann kann ich mich erholen, neuen Geist holen und dann zurückkommen für die Arbeit hier. Genau.
Also ehrlich gesagt wirkt es aber nicht so, als seist du geistlos im Augenblick.
Ist doch gar nicht möglich, dass der Mensch ohne einen Geist ist. Aber ich meine Lebensfreude, also dass man merkt, aha, ich bin auch da, oder dass Menschen mich wahrnehmen, genauso wie ich sie wahrnehme. Das ist wichtig, wenn man immer einen lebendigen Geist hat, denke ich.
Ja, ja, genau. Und 2019, das ist jetzt schon lang her. Wann kannst du das nächste Mal hin? Weißt du das schon?
Ja, also letztes Jahr wollte ich wieder nach Ghana gehen, aber wegen Corona war das nicht möglich. Und das nächste Mal ist dann wieder in diesem Sommer, wenn ich wieder aufs Feld gehe für meine Forschung. Dann darf ich wieder Familie sehen.
Ah, sehr schön. Eben, apropos Forschung, wenn du ins Feld gehst, da gehst du ja nicht zu deiner Familie, sondern in die Pfingstgemeinde.
Richtig.
Stell dir mal vor, du wachst auf und findest dich nicht in deinem Zimmer in der Schweiz, sondern in einem Gottesdienst wieder. Woran würdest du denn merken, dass du in einer charismatischen Gemeinde in Ghana aufgewacht bist?
Lebendige Gemeinde. Volle Kirche und da vorne disco-mäßiges Ambiance. In den Fest- und Freikirchen, da vorne ist mehr so mehr Lichter in unterschiedlichen Farben und ein bisschen leerer als bei uns in der katholischen Kirche und vielleicht auch da vorne ein Band daneben. So ungefähr würde ich daran erkennen, dass ich in einer Pfingst- oder Freikirche bin in Ghana.
Als ich mir jetzt für die Vorbereitung von heute gestreamte Gottesdienste von den drei Pastoren anschauen wollte, für die du dich besonders interessierst, bin ich zum Beispiel in dem Watch the Flow Service von Heilungspastor Doug Hewitt Mills gelandet. Und der dauerte über 3 Stunden. Und das war, ich habe dann länger nachgeschaut, auch bei den anderen durchaus keine Ausnahme. Hier in der Schweiz beklagen sich die Leute in den meisten Kirchen schon, wenn es länger als 1 Stunde geht.
Also ich muss lachen dazu, weil ich selber eine solche Erfahrung habe. Also hier in der Schweiz heißt Gottesdienst binnen 1 Stunde. Normalerweise 45 Minuten, 50 Minuten, nicht über 1 Stunde. Ja. Und sie sagen, ja, alles was, also wenn man predigt, über sieben Minuten oder 10 Minuten, ist alles für den Teufel.
Das ist aber dann eine katholische Predigt. Reformierte Kirchen sind länger und auch das manchmal zum Leidwesen mancher Zuhörenden. Also ab 7 Minuten für den Teufel. Und in Ghana?
In Ghana, je länger, umso besser. Ich habe hier eine Geschichte. Also ich ging nach meiner Ausbildung in Deutschland, nach Ghana. Und nach meinem ersten Gottesdienst kam ein Bekannter zu mir und fragte, ja, Isaac, was soll das, was war das? Dann frage ich, ja, was ist's? Ja, eine Predigt? 7 Minuten und du liest uns vor, was soll das? Nein, das geht hier nicht. Auf einmal merkte ich, Moment mal, ich bin nicht mehr in Augsburg in Deutschland. Ich bin jetzt in Ghana, wo sie alles ein bisschen lang haben wollten oder wollen. Also das heißt, bei uns, die Predigt sollte ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde dauern mit einer sehr guten Bibelauslegung und Kontextualisierung in den Alltag. Und bei uns ist Gottesdienst nicht einfach nur, sag mal, wie wir hier sagen, Messe lesen. Nein, wir sagen, wir zelebrieren. Und es wird doch richtig, also richtig zelebriert oder gefeiert. Mhm. Und das heißt, wir singen viel, wir hatten lange oder längere Gebete. Und auch noch etwas interessanter. Nach dem Gottesdienst haben wir sehr viele Mitteilungen. Mhm. Ja, so Mitteilungen, die nicht nur die Kirchengemeinde betrifft, sondern auch, sag mal, die einzelnen Menschen oder die Anliegen der Leute, die werden alle da nach dem Gottesdienst vorgelesen. Und aber auch, wenn man in die Pfingst- und Freikirchen geht in Ghana, sie machen eine lange Bibelauslegung, lange Gebete, aber auch manchmal machen sie Heilungen. Mhm. Oder? Und die Heilungen dauern manchmal ein bisschen länger als ganz normales Gebet oder so. Das heißt, sag mal, die Zusammenstellung der Gottesdienste in Ghana, zwar ein bisschen ähnlich, genauso wie hier in der Schweiz, aber auch ein bisschen anders wegen der Länge von allem, was den Gottesdienst ausmacht.
Dein Forschungsthema betrifft ja aber gar nicht im engeren Sinne Gottesdienste, sondern das Spannende ist ja, dass du an dem Thema Wirtschafts- und Unternehmensethik interessant bist.
Ja.
Insofern zwinge ich mich jetzt selber mal etwas weg von diesen lebendigen Gottesdienstformen. Du sprichst von so einer Love-Hate-Relationship zwischen Religion und Geld, also einer Hassliebe.
Richtig.
Wie meinst du das?
Als ich mich auf den Weg gemacht habe, Religion, Wirtschaft und Politik zu studieren als Joint Degree, habe ich mich gefragt, ja, was macht die Kirche normalerweise? Wie funktioniert Kirche? Mhm. Warum fragen Pastoren in Ghana sehr viel nach Geld? Und warum gibt es immer wieder so große Diskussionen in den Medien, in der Öffentlichkeit, was Geld und Glaube anbelangt, aber Gläubige immer noch nach diesen Pastoren laufen. Mhm. Und da merke ich ja, Geld macht manchmal Skandale. Aber ohne Geld kann auch Kirche gar nicht leben.
Das heißt, in den Medien in Ghana wird manchen Pastoren vorgeworfen, dass sie zu sehr am Geld interessiert sind. Und du selber sagst, es ist auch auffällig, wie viel sie über Geld sprechen und auch Geld einfordern oder sich zumindest mal wünschen von den Gläubigen für ihre Kirche.
Richtig, richtig. Also in Ghana wird davon sehr viel gesprochen, weil diese Kirchen sehr viel Geld einsammeln. Wie sie Geld ausgeben, ist kaum bekannt. Und viele Pastoren luxuriöses Leben führen. Und natürlich, wenn die Pastoren reicher werden und die Gläubigen kaum reich oder reicher werden, dann ist die Frage, ja, was machen die Kirchen mit dem Geld, das sie einsammeln? Und noch dazu, also, ich ging zu Beginn meines Studiums in eine Kirche. Nicht einmal, zwei, dreimal. Und immer, wo ich da war, wurde Zehntel, also Tithes eingesammelt, oder? Der Pastor musste irgendwie die Predigt so biegen, umbiegen, dass es auf Geldeinsammlung führt. Mhm. Und da habe ich mir dann gefragt, ja, was passiert hier? Mhm. Warum ist Geld immer Thema in der Predigt? Mhm. Und warum sammeln die Pastoren immer Geld? Also was machen sie überhaupt mit Geld? Und auch wenn man sagen können, die Kirchen können gar nicht ohne Geld leben, soll man sich auch fragen, ja, was machen die Kirchen mit Geld? Und inzwischen in Ghana und auch nicht nur in Ghana spricht man von diesen Kirchen als Businesses, mhm. Wirtschaft oder Unternehmen. Die sagen, Kirche ist inzwischen Business geworden. Und in meiner eigenen Forschung habe ich auch Pastoren direkt diese Frage gestellt. Menschen sagen, Kirche heute ist Business. Was haltet ihr davon?
Ja, ich finde das wirklich spannend. Ich kenne ja einige von deinen Interviews, die du dort geführt hast. Und dann fallen da jetzt für deutsche, Deutsch-Schweizer Ohren Sätze auf wie kein Pastor in Ghana kann behaupten, reicher zu sein als ich. Niemand kann das behaupten. Und da kommt so ein stolzer Ton raus, oder? Oder dann ist von Bentleys, ja, von Maseratis die Rede. Ja. Ich erinnere mich an ein 7-Millionen-Dollar-Haus in Dubai.
Richtig.
Und das alles wird vorgetragen eben mit Stolz und
richtig,
mit einem ja, guten Selbstbewusstsein. Ich glaube, innerhalb der Reformierten und der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz würde sich ein Pfarrer eher bedeckt halten, wenn er über solche Einnahmen verfügen würde oder solche Güter.
Richtig. Also, das ist eben der Unterschied. Aber dabei sollen wir uns fragen, warum haben die Pastoren keinen Scham, mhm, oder warum haben sie keine Verzögerung zu sagen, ich bin reich,
ja,
ich bin Millionär, Billionär, ich habe jetzt, warum? Dahinter steckt eben die Lehre von Prosperity Gospel.
Vielleicht kannst du das näher erklären. Also wenn ich dich richtig verstehe, weder die Pastoren haben ein Problem mit ihren Bentleys, und zwar auch die offen zur Schau zu stellen, noch ihre Gemeindemitglieder.
Je nachdem.
Ab und zu die Presse, wenn es einen Skandal gibt.
Je nachdem haben Pastoren und Kirchenmitglieder Probleme mit diesem Gospel. Mhm. Aber ich komme nachher dazu. Also, Prosperity Gospel heißt auf Deutsch Wohlstandsevangelium.
Mhm.
Und der Kernpunkt dieser Lehre ist, dass Gott für den Menschen Reichtum gewollt hat.
Mhm.
Gott wünscht den Menschen Wohlstand. Und sie führen das zurück auf Abraham, sogar auf die Erschaffung der Welt und sagen, als Gott die Menschen erschaffen hatte, sagte er, oder die, bei der Vollendung der Schöpfung, sagte er, es ist gut. Das heißt, Gott hat den Menschen gut gemacht, es soll uns gut gehen und Gott will unser gut ergehen.
Das ist eine schöne Botschaft.
Genau, das ist es. Und als Gott Abraham gesegnet hatte, waren wir alle, sag mal, im Schoß Abrahams, denn wir sind alle Nachkommen, Kinder Abrahams.
Mhm.
Und wenn Gott Abraham gesegnet hat, dann warum dürfen wir auch nicht Segen werden, auch für die anderen, genauso wie für uns selbst.
Mhm.
Und das ist nur ein Teil von dieser Botschaft. Aber auch der andere Teil besteht darum, dass der Himmel, sag mal, eine Reflexion ist von dem, was hier auf Erde ist. Und wenn im Himmel wir eine perfekte Situation haben, wenn im Himmel den Menschen gut geht, dann sollte uns auch hier auf der Erde gut ergehen. Denn Gott will, dass es uns gut geht hier auf Erden, genauso wie im Himmel.
Mhm.
Und das ist der Kern von dieser Botschaft. Und vergessen wir auch nicht die Kontexte, in denen dieses Evangelium, diese Botschaft blüht. Das ist Afrika, Südamerika, zum Teil auch Asien. Es sind Gebiete, wo die Menschen Armut kennen. Und der Mensch will doch das tägliche Brot. Der Mensch will, dass es ihm oder ihr gut geht. Und deswegen wird dieses Reichtum oder wird Wohlstand in diesen Kirchen versprochen. Und natürlich, die Menschen gehen hin, weil sie auch Wohlstand wollen. Sie wollen, dass es ihnen gut geht. Ja, wer will nicht, dass es ihm oder ihr gut geht? Und daher gehen sie dorthin.
Mhm.
Aber die Frage ist, bekommen sie wirklich, was sie suchen, wenn sie dorthin gehen, dieses Reichtum, diesen Wohlstand? Und da ist die Frage, ob die Menschen selber von diesem Evangelium überzeugt sind oder ein Problem haben oder nicht. Also die Frage, die du vorher gestellt hast. Und ich habe gesagt, ja, je nachdem,
mhm,
weil wenn immer die Pastoren reicher werden und die Gläubigen nicht, dann natürlich gibt es auch manchmal Elemente in der Kirche, die sich aufwühlen oder sagen, ja, also sie finden Probleme in diesen Kirchen. Und die Pastoren oder sag mal, manche Pastoren haben nicht unbedingt immer daran Freude, dass Kritik aus der Kongregation kommt.
Ja.
Du hast vorher Doug Heward Mills erwähnt.
Mhm.
Heward Mills ist einer der Pastoren, der gar keine Kritik haben möchte.
Ja.
Er sieht immer Kritik an ihn als Kritik, sag mal, an den Auserkoren Gottes, und das darf nicht sein.
Ja.
Und das geht so weit, dass er sogar Menschen fluchtet.
Entschuldigung, Isaac, was macht er mit den Menschen? Er verflucht sie.
Er verflucht sie, ja, richtig, bitte. verfügt sie und das eben, das ist es. Oder zum Teil schließt er auch Pastoren aus, die er meint, sie funktionieren gegen ihn in der Kirche.
Ja.
Und es gibt solche Elemente auch in diesen Kirchen. Aber wir haben auch den größten Teil dieser Gläubigen, die oder für die es gar kein Problem ist, dass der Pastor reich werden.
Ja.
Denn der Pastor soll für die Gläubigen ein Beispiel geben.
Mhm.
Er soll ihm wohl ergehen, damit die Menschen dann das sehen können und ihm nachahmen können. Und wenn es dem Pastor gut geht, geht es uns auch gut.
Ja.
Das ist es. Und dabei sollen wir auch nicht vergessen, die Gläubigen, was sie suchen in diesen Kirchen und nach diesem Evangelium, ist nicht unbedingt das Materielle oder das Weltliche.
Ja.
Weil sie suchen etwas auch Spirituelles.
Mhm.
Und auch, wenn sie etwas Materielles suchen und es nicht finden, glauben sie, hoffen sie, dass sie irgendwann doch den Reward,
mhm.
Den Segen mhm. bekommen, das ihnen versprochen ist. Ich habe diese Woche einen Vortrag gehalten über die Frage der Utopie in diesen Kirchen. Und meine Theorie, die ich Pneumatopie nenne, heißt, diese Gläubigen haben eine ewige Hoffnung, weil sie glauben, dass auch wenn sie hier auf Erden das nicht erhalten, was sie hoffen, das zumindest bei Gott erhalten, weil bei Gott wir alle Rewards bekommen, alle Segen bekommen, wir, sag mal, den perfekten Zustand haben werden, mhm. den wir alle hier auf Erden suchen.
Mhm.
Aber da ist eben auch das, was kritisch ist. Denn die Frage ist, wenn ich in eine Kirche gehe und etwas mir versprochen wird, dann kommt es hier zu quasi ein Vertrag.
Mhm.
In der Wirtschaft und Unternehmensethik oder sogar in Wirtschaft haben wir zwei Konzepte von Verträgen. Wir haben explizite also Vertrag und impliziten Vertrag. Das heißt, wenn ich sage, wir schließen jetzt einen Vertrag für einen Hausbau und so viel bezahlst du, diesen Dienst bekommst du, so passiert es. Und ich liefere, was ich versprochen habe, gegen Geld.
Das ist ein explizit.
Richtig. Mhm. Impliziert heißt, etwas wird mir versprochen, was man gar nicht garantieren kann. Und hier spielt nur Hoffnung die Rolle. Ich hoffe, es zu bekommen. Und sogar hier spricht normalerweise man nicht vom Vertrag. Aber es ist am Ende ein Vertrag. Daher sprechen wir vom implizierten Vertrag. Wenn dem Gläubigen gesagt wird, bezahle 1.000 Euro oder 1.000 Dollar und du bekommst 24 Stunden Miracle oder setzt du 20 Dollar und dann erfährst du Entwicklung in deinem Leben, dann natürlich erwartet der Gläubige, dass er oder sie das bekommt, was ihm versprochen wird. Aber am Ende, wenn das nicht passiert, ist die Frage, warum?
Ja.
Wenn wir die Seite der Gläubigen anschauen, ist hier auch das Element der Hoffnung nochmals, weil sie wissen, dass am Ende, wenn wir etwas bekommen oder nicht, liegt es zunächst einmal an uns, ob wir genug glauben oder nicht. Zweitens, es liegt an Gott, ob Gott es will oder nicht. Und deswegen sage ich hier, das gemeinsame Element in dieser Wirtschaft der Fest- und Freikirchen ist eigentlich die Hoffnung. Und sogar ich sage, Hoffnung ist die eigentliche Währung im Handel. Oder im Handeln in diesen Kirchen. Denn der Pastor handelt mit Hoffnung. Der Gläubige handelt mit Hoffnung. Und das, was diese beiden Akteure verbindet, und zwar auch mit Gott, ist Hoffnung.
Mhm.
Und wenn wir auch zum Schluss die säkulare Wirtschaft anschauen, die Börse anschauen, was treibt die Börse weiter? Es ist die Hoffnung, sehen wir. Also wirklich, also der Crust oder die Kerne von dieser Kirche, von ihrer Wirtschaft, von ihrer Ethik ist wirklich die Hoffnung.
Mhm.
Und daher sage ich, wir haben hier eine Pneumatopie. Wir haben hier eine Vorstellung, eine Imagination vom idealen Welt, wo es dem Menschen gut geht oder gut ergehen sollte,
ja.
wo der Mensch perfekt sein sollte. Aber am Ende ist es doch nicht so. Und das ist das, was für mich als Ethiker interessant ist.
Ja.
Warum wird so viel versprochen, aber am Ende so nicht ankommt, aber trotzdem die Menschen immer noch dabei sind, das zu machen. Das ist das für mich, was faszinierend ist. Es fasziniert mich. Ja, warum sind sie da? Warum sind sie da? Warum gehen sie dorthin?
Ja, na, ich kann das extrem, extrem gut nachvollziehen, deine Faszination. Diese drei Pastoren, auf die du dich konzentrierst. Also dem einen stehst du ja offensichtlich jetzt persönlich eher sehr kritisch gegenüber, wenn ich das richtig herausgehört habe. Also Dag Hjort Mills, der übrigens eine Schweizer Mutter hat.
Richtig.
Wie ist es denn bei den anderen beiden? Also wie?
Ja, ich fange zunächst einmal mit Eastwood Annaba an, bevor ich zum Westhaushabel komme. Ja, also Eastwood Annaba kommt aus dem Norden von Ghana. Und da herrscht sehr viel Armut im Vergleich zum Süden. Und er ist jemand, der wirklich den Menschen nahe ist. Also, ich will sagen, er ist ein Befreiungsprediger. Okay, jemand, der will, dass die Menschen aus dem Norden von der Armut, von Krankheit, sag mal, wie sie sagen, von den Verfluchungen der Vergangenheit befreit. Und ja, er ist mehr oder weniger auch Prediger und Heiler, würde ich sagen. Mhm. Er ist irgendwie nicht so auffällig oder nicht so kritisch in der Öffentlichkeit wie Dag Hjort Mills und inzwischen auch Mensah Otabel.
Ist dann ein Teil seiner kirchlichen Arbeit auch soziale Arbeit?
Richtig. Er macht so viel Wohltätigkeiten, Heilungen, wie heißt das? Crusades, wie heißt es auf Deutsch Crusade?
Kreuzzüge. Aber du meinst eher missionarische.
Genau, wie Konventionen,
Tätigkeit.
Genau.
Evangelisation.
Evangelisation, ja, richtig. Okay, gut.
Das heißt, bei ihm kommt ein Stück weit dieses versprochenen Reichtums auch, vielleicht nicht als Reichtum, aber zumindest als eine Erhöhung des Lebensstandards bei den Gemeindemitgliedern an.
Das ist aber common oder das ist gemeinsam unter all diesen Pastoren.
Ja.
Was ihn hier besonders auszeichnet, ist, dass er wirklich die Menschen von dieser Mentalität der Unterdrückung befreien möchte.
Mhm.
Okay, er möchte denen Selbstvertrauen einbauen oder empfehlen, ich weiß nicht, ja, entwickeln.
Ja.
Und denen mehr so positive Sicht vom Leben schenken.
Er sieht auch sehr seriös aus, also jetzt für westliche Augen, trägt oft Jacketts und...
Das ist doch sehr wichtig, denn wenn man genauer diese drei Pastoren schaut, wie sie sich auch kleiden oder bekleiden, unterscheidet sie auch.
Ja, massiv.
Ja, Dag Hjort Mills ist ein easy type, casual, okay? Er kommt in T-Shirts oder casual und Eastwood Annaba kommt immer in Anzügen, in Sakkos so, ne, und mit Bracelets, so schick. Und Mensah Otabel kommt immer in afrikanischen Kleidern. Und die Frage ist, warum? Oder dahinter steckt auch etwas, ihr Ziel, ihre Strategie auch. Mensah Otabel ist sehr afrozentrisch. Dag Hjort Mills ist mehr europäisch, würde ich sagen. Und Eastwood Annaba ist ganz wie altmännerisch.
Das musst du noch mal sagen. Was ist Eastwood Annaba?
Ich sage altmännerisch. Das ist meine eigene Erfindung.
Altherrenhaft.
Okay.
Doch, es gibt ein Wort im Deutschen, oder? Altherrenhaft.
Okay, das möchte ich sagen, ja. Also wie es anzieht. Kommt wie ein älterer Herr an, wie ein Vater, so diese Vaterfigur, diese ältere Herrfigur. So.
Ja.
Das meine ich,
ja.
Also der Mann ist weise. Ich habe ihn mal gefragt darüber, dass die Menschen ihn sehr kritisieren heute, was er von dem hält. Und er hat mir gesagt, ja, Isaac, was kann ich da machen? Ich soll meine Arbeit weitermachen, genauso wie ich das machen würde, gäbe es keine Kritik. Das heißt, der Mann kommt mir sehr glaubwürdig vor. Er weiß genau, was er macht. Und was ihn unterscheidet von diesen vielen Pastoren, ist, dass er predigt genauso wie sie, aber er lehrt in die Tiefe. Er gibt, Lebensweisheiten, wie die Menschen ihr Leben führen könnten, damit sie eben zum Wohlstand kommen können. Ich habe ihn auch mal gefragt, was die Missionskirchen, sag mal, falsch gemacht haben und was er denkt, dass sie als Fans- und Freikirchner besser machen. Und er sagte mir, Isaac, weißt du, die katholische Kirche sieht nur die Armut in den Menschen. Aber ich sehe das Reichtum in den Menschen. Ich schaue auf das Positive in den Menschen, auf das Mögliche in den Menschen. Nicht auf das Leid, auf das Suffering, auf die Armut. Und während ich darauf hammere, dass der Mensch mehr aus sich selbst holen kann, hammere die katholische Kirche auf die Armut des Menschen, auf ihr Leiden. Und das ist missionarisch. Das ist kolonial. Wir sollen heute das Gute, das Positive, das Mögliche in den Menschen mehr predigen, als das, was jetzt die katholische Kirche macht. Und das war Kritik an mich. Denn ich bin katholisch. Und da muss ich fragen und ihn mal hören. Und zum Teil sage ich, hallo, der Mensch hat auch recht. Also nicht ganz recht, aber auch zum Teil hatte ich schon recht.
Mhm. Aber Isaac, du hast in verschiedener Hinsicht etwas gemeinsam mit ihm. Und vielleicht kann man das zum Abschluss nochmal sagen. Du bist nicht nur auch Theologe und auch in der Wirtschaft firm, also in den Theorien zur Wirtschaft. Du hast zwar, vermute ich, keinen Bentley zu Hause stehen und auch keinen Maserati.
Leider.
Aber du bist auch jemand, der unheimlich Freude auslöst. Also mit dir zu sprechen, dir zu begegnen, über deine Forschung zu diskutieren, das, jedenfalls was mich betrifft, macht wirklich immer Freude und Spaß.
Danke.
Und genauso war das mit diesem Podcast für mich.
Danke vielmals.
Ganz herzlichen Dank.
Gerne geschehen, Ruth. Ja, gerne geschehen, gerne gemacht. Ja.